Okay. Herzlich willkommen. Ich freue mich, euch zu sehen. Ein ganz besonders herzliches Willkommen an Danny aus Indonesien. Schön, dass du da bist. Er ist zum ersten Mal heute hier. Und Danny ist Arzt am Klinikum. Und wir freuen uns, dass es dich gibt. Und wir hoffen, dass du dich richtig wohlfühlst hier bei uns. Und Danny spricht wunderbar Deutsch. Ich habe das schon getestet. Also ihr könnt euch gerne mit ihm unterhalten. Okay, dann haben wir die Mama von Chris wieder unter uns. Yolanda? Ah, wunderbar. Herzlich willkommen. Und dann ist meine wunderbare Tochter Marie seit langer Zeit mal wieder unter uns. Wir freuen uns, dich zu sehen. Sie ist heute Morgen angekommen. Ja, ich habe sie noch gar nicht weiter gesehen, noch gar nicht mit ihr gesprochen. Schön, dass du da bist. Gut. Okay. Vielleicht sollte ich mal in meine Notizen schauen. Ach so, eine Info, die wir noch nicht weitergegeben haben. Am 1. Dezember haben wir hier einen Jugendgottesdienst. Gibt es so in regelmäßigen Abständen Jugendgottesdienste von Gemeinden in der Region hier, von der Christusgemeinde in Meiningen und der Jesusgemeinde in Schmalkalden. Und unsere Gemeinde, wir machen Jugendgottesdienste und das geht immer so reihum. Diesmal sind wir dran, das findet also hier statt, bei uns, 1. Dezember, 19 Uhr. Wir haben Flyer draußen liegen. Wenn du möchtest, dann lad noch Leute ein. Das wird bestimmt richtig cool werden. Gut. Halleluja. Ganz, ganz vielen Dank für all eure Geburtstagsglückwünsche. Ich habe mich sehr geliebt und sehr geehrt gefühlt. Für all eure Glückwünsche und Geschenke und das war absolut super. Ganz klasse. Ganz klasse. Gut. Dann habe ich noch eine ganz, ganz tolle Ankündigung. Wer von euch liebt Anbetung? Oh, das sind viele hier. Wunderbar. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie wir Gott anbeten können. Und wir werden demnächst eine neue Form von Anbetung hier haben. Nämlich, es gibt Gelegenheiten, dass du dich an der Reinigung unserer Gemeinderäume beteiligen kannst. Yeah! Und weißt du, das ist nicht einfach nur, naja gut, es muss halt gemacht werden. Sondern wir tun es als erstes für Jesus. Alles, was wir tun, tun wir für ihn. Und wir ehren ihn damit. Wir ehren ihn damit. Und wir machen das so gut und so gründlich, als ob Jesus persönlich am nächsten Sonntag bei uns vorbeikommen würde. Und er kommt auch übrigens, nur so nebenbei. Er hat gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. So, um das Ganze jetzt ein bisschen zu koordinieren, ich weiß, ihr seid jetzt alle so begeistert und ihr möchtet gleich in der kommenden Woche alle die Gemeinde sauber machen, aber wir müssen es ein bisschen koordinieren. Deswegen haben wir einen Reinigungsplan. Der hängt da draußen an der Pinnwand und hier dürft ihr euch eintragen. Es ist hier so ein bisschen eine Übersicht, auf was zu achten ist, also was zu erledigen ist. Ich empfehle immer, das nicht alleine zu machen, sondern idealerweise zu zweit. Ja? Wenn du sagst, ach, ist kein Problem, schaffe ich auch alleine, bitteschön. Aber wenn du sagst, boah, das ist mir aber zu viel, find noch jemand anderen und mach das zu zweit und nutzt die Gelegenheit einfach, um weiter Beziehungen zu bauen und Gemeinschaft zu haben mit jemand anderen aus der Gemeinde. Und ich habe hier drauf geschrieben, das Beste wäre es, wenn die Reinigung Ende der Woche stattfindet, also Freitag oder Samstag, damit der Raum wirklich am Sonntag tipptopp ist. Oder die Räume, besser gesagt. Wenn du sagst, das passt aber bei mir nicht, ist ungünstig, okay, du kannst auch am Montag oder Dienstag machen. Der Punkt dahinter ist schlicht und einfach, manchmal haben wir während der Woche hier Veranstaltungen, ja. Und wenn du dann alles schon blitzsauber gemacht hast, dann haben wir eine Veranstaltung und dann ist es vielleicht dann am nächsten Sonntag nicht mehr ganz so schön. Okay, also ihr könnt hier euren Namen eintragen und hier hinten schreibt ihr dann das Datum rein, wann ihr konkret plant, zu kommen und sauber zu machen, beziehungsweise ihr könnt es auch nachträglich reinschreiben, wann ihr das gemacht habt. Okay? So, und wir werden schauen, wie das funktioniert. Und ich bin schon sehr gespannt drauf. Gut, also Reinigungsplan. Deswegen stand ja auch bei den Infos immer, vergesst nicht, euch in den Reinigungsplan einzutragen. Und denkt dran, es ist nicht eine lästige Mühe, sondern wir ehren Jesus damit. Und wir können unsere Liebe und unsere Begeisterung für ihn und unsere Treue zeigen. Amen. Gut. Ich hatte es ja schon letztens angekündigt, dass ich heute eine ganz, ganz grundsätzliche Botschaft für euch habe. Und ich hoffe, ihr seid schon ganz gespannt und ganz neugierig. Und ich hatte letztens auch gesagt, dass das schon die Richtung, in die wir die nächsten 20 Jahre gehen werden, definieren wird. Meine Frau ist ganz erschrocken, sagt, muss man das unbedingt sagen, in 20 Jahren und so. Wir werden sehen, ja, okay. Ich habe eine Frage an euch. Was ist unser Auftrag? Was ist unser Auftrag? Was ist unser Auftrag von Gott? Was möchte Gott von uns? Darüber möchte ich heute Morgen mit euch sprechen. Sind wir hier einfach nur, um die Stühle zu wärmen? Ja, ich meine, Jesus ist der Herr meines Lebens. Ich habe damals, vor vielen Jahren oder vor nicht so vielen Jahren, eine Entscheidung getroffen, habe Jesus mein Leben gegeben und der Pastor hat gesagt, jetzt ist deine Schuld vergeben und jetzt bist du bereit für den Himmel und jetzt warte ich, dass ich abgeholt werde. Ist das alles oder gibt es da noch mehr? Was ist unser Auftrag? Was ist unser Auftrag? Was möchte Gott von uns als Einzelner und vor allen Dingen auch als Gemeinde? Was ist unser Auftrag als Gemeinde? Warum gibt es uns? Darüber möchte ich mit euch sprechen. Und der zweite Punkt, über den wir sprechen werden, der sich logischerweise anschließt, wenn wir verstehen, was unser Auftrag ist, dann kommt natürlich als nächstes die Frage, wie können wir diesen Auftrag erfüllen? Wie können wir diesen Auftrag erfüllen? Darüber möchte ich mit euch sprechen. Ich weiß noch nicht, ob ich heute damit fertig werde, aber wir haben ja immer noch nächsten Sonntag. Bevor wir jetzt in das Thema weiter einsteigen, habe ich noch einen ganz, ganz wichtigen Hinweis. Und zwar möchte ich euch zu was ganz, ganz Tollem einladen. Zu einem Wochenende Begegnung mit Gott. Wir haben zwei solche Wochenenden geplant Anfang nächsten Jahres. Und zwar im Februar für Männer, im März für Frauen. Die Daten und Informationen dazu hängen auch draußen an der Pinnwand. Das ist ein Wochenende, wo wir wegfahren und das findet im Haus der Stille statt. Und das wird eine Sache sein, die du nicht so schnell wieder vergessen wirst, wo wir Gott begegnen werden, genauso wie es der Name sagt. Und wir haben uns dafür entschieden, das getrennt zu machen für Männer und Frauen. Einfach aus dem Grund, weil wir viele Familien haben, auch mit kleineren Kindern. Und dann ist es schwierig immer, wie machen wir das mit den Kindern so. Wenn das Männerwochenende ist, dann passen die Frauen halt zu Hause auf die Kinder auf. Und wenn das Frauenwochenende ist, passen die Männer mal zu Hause auf die Kinder auf. Können wir das machen? Ja? Wieso, weshalb, warum wir das machen? Dazu werde ich später noch ein bisschen was erzählen, aber es ist viel mehr als einfach nur sagen, oh, wir brauchen mal Streicheleinheiten für unsere Seele oder irgendwas, ja, oder wir brauchen mal ein geistliches Highlight als Gemeinde. Natürlich kostet das auch was. Die Preise hängen auch mit aus, beziehungsweise ihr könnt es ja auch bei René erfahren. René nimmt die Anmeldung entgegen. Die Anmeldung und auch die Bezahlung. Das ist also mit Vorauskasse und so weiter und so fort. Wenn jemand sagt, ich möchte wirklich gerne mitfahren, aber in meiner Situation gerade im Moment ist es zu teuer, dann komm bitte zu mir, sprich mit mir. Wir finden eine Lösung. Ja? Wir finden eine Lösung. Und ich möchte, dass du auch alle anderen, die hier noch zur Gemeinde gehören oder irgendwann mal hier bei uns in der Gemeinde waren, die darfst du gerne einladen, an diesem Wochenende mitzukommen. Es ist eine Gemeindefreizeit, also lade nicht Leute aus anderen Gemeinden ein, bitte. Ja? Aber Leute, die hier zur Gemeinde kommen oder die in Verbindung sind mit unserer Gemeinde, die sind herzlich eingeladen, damit dabei zu sein. Gut, das wollte ich nur erwähnen, nicht, dass ihr euch wundert. So, was ist unser Auftrag, wie können wir ihn erfüllen? Lass uns mal zu Markus Evangelium Kapitel 16 gehen. Markus Evangelium Kapitel 16, da redet Jesus zu uns. Und er gibt uns hier einen Auftrag. Man könnte sagen, naja, er redet hier zu seinen Jüngern. Erstens betrachten wir uns auch als seine Jünger, als seine Nachfolger. Amen. Zweitens wird dieser Auftrag, den Jesus hier gibt, allgemein in allen christlichen Kirchen als verbindlich betrachtet. Markus Evangelium Kapitel 16, Vers 15. Wir lesen nur den einen Vers, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. So, das heißt, wir sind nicht einfach nur dazu da, um den Stuhl zu wärmen Sonntag früh. Sondern Gott hat für jeden von uns diesen konkreten Auftrag, wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann gilt dieser Auftrag dir. Und wenn diese Gemeinde eine Gemeinde Jesu Christi ist, dann gilt dieser Auftrag uns als Gemeinde. Wir sprechen darüber, was ist unser Auftrag? Was möchte Gott von uns? Er sagt nicht, setzt euch schön warm, kuschelig irgendwo zusammen und dann wartet drauf, ob vielleicht mal jemand kommt. Sondern Jesus sagt, geht hin. Geht hin. Und das heißt nicht unbedingt, dass du jetzt nach Afrika oder nach Indien gehen musst. Aber was wir auf alle Fälle tun müssen, wir müssen aus unserer Bequemlichkeitszone rausgehen. Wusstest du das? Ja. Wir müssen aus unserer Bequemlichkeitszone rausgehen. Und das ist manchmal ein längerer Weg als der Weg nach Indien. Geht hin in die ganze Welt. Suhl ist Teil der Welt. Amen. Thüringen ist Teil der Welt. Deutschland ist Teil der Welt. So, und was sollen wir dort machen? Wir sollen nicht einfach nur auf Wanderschaft gehen und uns die Welt angucken. Sondern er sagt, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Predigt das Evangelium, das heißt verkündigt die gute Nachricht. Verkündigt die gute Nachricht. Das Wort Evangelium, manche wissen das nicht, das Wort Evangelium bedeutet nichts weiter als gute Nachricht oder frohe Botschaft. Und was ist diese frohe Botschaft? Was ist diese gute Nachricht? Wir können dieses Evangelium in vier Punkten zusammenfassen. Ich habe vor einiger Zeit schon mal darüber gesprochen, aber wir werden in Zukunft immer mal wieder darauf zurückkommen. Denn wenn es unser Auftrag ist, unser Auftrag, nicht mein Auftrag alleine, ja, sondern unser Auftrag, ist das Evangelium zu verkündigen und hinzugehen, dann müssen wir das Evangelium verstehen. Amen. Und deswegen haben wir diese vier wunderschönen Bilder hier hängen. Carina hat die für uns gemalt. Ganz, ganz vielen Dank, Carina. Toll gemacht. Und diese vier Bilder sind ganz einfache Gedankenstützen, die wir verwenden können, um das Evangelium weiterzugeben. So, wir lesen das von links nach rechts. Okay, das Erste, was wir sehen, ist ein... Wofür steht das Herz? Das Herz ist ein universelles Symbol für Liebe. Das ist der erste Punkt. Gott ist ein Gott der Liebe. Er ist ein guter Gott. Er liebt Menschen. Er hat gute Gedanken mit Menschen. Gott ist ein Vater. Gott ist ein Vater, der möchte, dass seine Kinder zu ihm nach Hause kommen. Dass sie den Weg nach Hause finden. Er sehnt sich nach ihnen. Evangelium, gute Nachricht. Du bist nicht allein in dieser Welt. Da gibt es einen Vater, der dich liebt. Und der möchte, dass du zu ihm nach Hause kommst. Das zweite Symbol, ich kürze das jetzt alles mal ein bisschen ab. Das ist nur so ein kleiner Seitengedanke meiner eigentlichen Predigt. Das zweite Symbol, was ist das? Geteilt durch. Geteilt durch. Das ist das Symbol für geteilt durch. Getrennt. Division. Ja? Getrennt. Was bedeutet das? Wir hatten gesagt, Gott ist ein guter Gott. Aber wir sind sündige Menschen, wenn wir ohne Gott sind. Und Sünde ist nicht nur das, was wir tun, sondern Sünde ist unsere Natur. Die Bibel sagt, dass wir von Natur aus Sünder sind, dass wir von Natur aus getrennt von Gott sind. Und das bedeutet, Gott ist nicht nur ein liebender Gott, er ist ein heiliger Gott. Das heißt, jemand, der Sünde an sich hat oder der die Natur der Sünde in sich trägt, kann nicht zu ihm kommen. Wir sind getrennt von Gott. Trennung. Ja, seht ihr, ein Punkt ist oben, das ist Gott, ein Punkt ist unten, das sind wir. Dazwischen ist der dicke Strich. Getrennt, geteilt. Wir sind getrennt von Gott. Und all unsere Anstrengungen, all unsere Bemühungen um ein gutes Leben, all unser Bemühen, ein guter Mensch zu sein, wird uns nicht zu Gott bringen. Wenn wir jetzt an der Stelle aufhören, müsste man sagen, ja meine Güte, dann macht Punkt Nummer 1 überhaupt keinen Sinn. Was habe ich davon, wenn Gott ein liebender Gott ist, wenn er für mich ist, wenn er es gut mit mir meint, wenn ich ihn nicht erreichen kann? Okay, das, genau diese Frage bringt uns zum dritten Symbol. Das dritte Symbol ist was? Das dritte Symbol ist das Kreuz. Das Kreuz bedeutet, Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, um stellvertretend für uns alle zu sterben. die Strafe zu tragen, die wir verdient hätten, den Preis zu bezahlen, den wir nicht bezahlen können. Deswegen ist Jesus gekommen, um unsere Strafe auf sich zu nehmen. Im Jesaja heißt es, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Was für ein Frieden? Frieden mit Gott. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Er hat die Strafe getragen. Er hat den Preis bezahlt. Die Bibel sagt, dass er selbst zur Sünde wurde für uns. Und das war auch notwendig. Er musste unsere Natur annehmen, unsere Natur der Sünde, damit wir seine Natur der Gerechtigkeit annehmen konnten. Und das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Das, was er am Kreuz getan hat, macht uns völlig rein vor Gott. Die Bibel sagt, dass Jesus ein für alle Mal für die Schuld aller Menschen gestorben ist. Das heißt, für die vergangenen, für die gegenwärtigen und für die zukünftigen Sünden. Jesus muss nicht noch einmal ans Kreuz gehen und wir können zu diesem Erlösungswerk auch nichts hinzufügen. Durch Jesus können wir neues Leben haben. Durch Jesus können wir Vergebung haben. Durch Jesus können wir noch einmal geboren werden. Zu einem neuen Leben in ihm, in eine neue Familie hinein. Das bedeutet, dass dieser alte Mensch, dieser Sünder, gestorben ist. Der neue Mensch, der jetzt lebt, Paulus sagt, er ist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Wir sind völlig gerechtfertigt, nicht durch unsere eigenen Werke, nicht durch das, was wir getan haben, sondern durch das, was er getan hat. Dadurch können wir zu Gott kommen. Und jetzt möchte man auch wieder sagen, wow, dann ist ja alles prima. Aber in meinem Leben ist nicht alles prima. Warum nicht? Wo liegt das Problem? Und das bringt uns zu dem letzten Symbol. Was ist das letzte Symbol? Das ist ein Fragezeichen. Warum das Fragezeichen? Weil uns die ersten drei Tatsachen, wenn wir da durchgegangen sind, mit einer ganz, ganz wichtigen Frage konfrontieren. Gott stülpt uns nichts über. Gott stülpt uns nicht seine Vergebung über. Gott stülpt uns dieses Leben, was Jesus erworben hat für uns. Er stülpt uns das nicht über. Er zwingt uns das nicht auf. Sondern wir müssen das annehmen. Wir müssen das empfangen. Wir müssen sagen, ja, Herr, ich möchte das. Im Johannesevangelium heißt es, denen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. So wir nehmen ihn auf, wir laden ihn ein. Das ist nicht, was irgendein anderer Mensch für uns tun kann. Unsere Eltern können das nicht für uns tun. Unser Pastor kann das nicht für uns tun. Unser Ehepartner kann das nicht für uns tun. Sondern das ist die Entscheidung, die bei jedem einzelnen Menschen individuell liegt. Und deswegen das Fragezeichen, wie wirst du dich entscheiden? Wirst du ihn annehmen? Oder wirst du ihn ablehnen? Wirst du weiter deinen eigenen Weg gehen? Oder wirst du seinen Weg gehen? Dazwischen gibt es nichts. Es gibt nicht so ein bisschen Christsein. Entweder Finsternis oder Licht. Entweder nach oben oder nach unten. Es ist unsere Entscheidung. Deswegen das Fragezeichen. So, deswegen haben wir diese vier Bilder aufgehängt. Perfektes Timing. René hat sie diese Woche noch angebracht. Rechtzeitig für diese Predigt. Was ist unser Auftrag? Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Amen. Das heißt, niemand ist ausgeschlossen. Jeder soll das Evangelium hören. Jeder soll diese gute Nachricht hören. Jeder soll die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden. Und deswegen möchte ich, dass wir auch Sonntag für Sonntag ab jetzt mit diesen vier Bildern konfrontiert werden. Dass diese vier Bilder uns daran erinnern, das ist, worum es geht. Okay? Das ist, worum es geht. Das ist, warum wir hier sind. Geht hin und verkündigt das Evangelium. So. Jetzt habe ich mir selber ein bisschen vorgegriffen, aber egal. Wir sind ja hier ganz ehrlich zueinander, stimmt's? Und wir müssen uns ja nichts vormachen. Ich habe zwei Fragen. Nummer eins, wer von uns ist in der Lage, spontan das Evangelium zu erklären, jemanden? Hebt mal eure Hand. Wer von euch ist dazu in der Lage, spontan jemandem das Evangelium zu erklären? Okay. Also so grob 50%. Grob 50%. Lass mich noch eine weitere Frage stellen. Wer von uns hat schon einmal einen Menschen zu Jesus geführt, indem er ihm das Evangelium erklärt hat und dann mit ihm gemeinsam ein Übergabegebet gebetet hat? Wer hat das schon mal gemacht, ganz ehrlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Leute. So, und die anderen sind ganz böse, ganz schlecht. Nein, das ist nicht, worum es geht. Aber wenn wir uns irgendwo hinbewegen wollen, dann müssen wir erstmal unseren Standort bestimmen. Wenn wir ein Problem beheben wollen, müssen wir erstmal dem Problem ins Auge sehen können. Ja? Denn das bringt uns direkt zu der zweiten Frage, die ich aufgeworfen habe. Erinnert euch, unsere erste Frage war, was ist unser Auftrag? Unsere zweite Frage war, wie können wir diesen Auftrag erfüllen? Wie kann ich das tun? So, das heißt, ich muss erstmal selber das Evangelium verstehen. Und dann muss ich so viel Mut zusammenraffen oder muss so begeistert sein von Gott, dass ich tatsächlich mich aus meiner Bequemlichkeitszone rausbegebe und das jemand anderen weitergebe. Aber ihr Lieben, das ist unser Auftrag. Jemand sagt, oh, ich dachte, dafür haben wir die Evangelisten. Ja. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen. Da haben wir einmal im Jahr Evangelisation gemacht, eine Woche lang. Eine Woche war Evangelisationswoche, wurde ein spezieller Sprecher eingeladen. Und der hat dann auch über das Evangelium gesprochen. Und dann hieß es, bring deine Freunde, bring deine Nachbarn mit. Ich muss ehrlich sagen, es hat nicht so gut funktioniert. Also waren meistens nicht so viele Gäste da. Aber so das Maximale, was wir gemacht haben, das Maximale, ja, für die, die ganz extrem waren in der Gemeinde damals, die haben tatsächlich Leute mitgebracht. Aber das war's. Denn das Evangelium zu erklären und dann vielleicht sogar noch mit jemandem persönlich zu beten, das ist doch die Aufgabe des Evangelisten. Dafür haben wir ihn eingeladen. Dafür war er auf der Bibelschule. Dafür bezahlen wir ihn. Das war die Denkweise, das war nicht nur die Denkweise, das war die Gemeindekultur, in der ich aufgewachsen bin. Heidrun nickt, ja, die hat es ähnlich erlebt. Aber das ist weit entfernt von dem, was Jesus gesagt hat. Er hat alle Gläubigen angesprochen, all seine Nachfolger angesprochen und gesagt, ihr geht hin, ihr predigt das Evangelium. Okay. Aber jetzt nehmen wir mal an, ich habe mich jetzt wirklich mit diesen vier Bildern auseinandergesetzt und kann dazu sogar Bibelstellen zitieren. Und ich bin in der Lage, jemandem das Evangelium zu erklären. Und ich habe sogar schon mal jemanden zu Jesus geführt. Wir haben gemeinsam gebetet und er hat gesagt, Jesus, komm in mein Leben, sei du mein Herr. Amen. Erledigt. Job erfüllt. Du sagst, wow, ich hoffe, dass ich da auch irgendwann mal hinkomme. Jesus ist noch viel extremer. Er erwartet noch viel mehr von uns. Wenn wir nämlich diese Stelle, die ich jetzt immer zitiert habe, ist der Missionsbefehl aus dem Markus-Evangelium. Gehen wir zum Matthäus-Evangelium, da hört sich das noch ein bisschen umfassender an. Matthäus 28. Da heißt es, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen, also er redet wieder mit seinen Jüngern, und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und dann sagt er, geht nun hin. Das gleiche wie bei Markus, geht. Und dann sagt er aber nicht, verkündigt das Evangelium, sondern er sagt, macht alle Nationen zu Jüngern. Im Griechischen steht hier das Wort Ethnos. Das bedeutet Volksgruppen. Macht alle Völker oder alle Volksgruppen zu Jüngern. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus sagt, macht alle Nationen zu Jüngern. Macht alle Volksgruppen zu Jüngern. Sind die Südthüringer eine Volksgruppe? Eine sehr seltsame Volksgruppe. Ne? Ja. Dann gilt uns dieser Auftrag, sie zu Jüngern zu machen. So nach diesem Gottesdienst, wenn dieser Gottesdienst zu Ende ist, kann keiner mehr von uns sagen, ich habe keine Ahnung, was unser Auftrag ist. Ich habe keine Ahnung, was Jesus von mir möchte. Denn ich glaube, man kann es nicht klarer sagen, als wie wir heute darüber sprechen. Ich muss gar nicht viel dazu sagen. Ich brauche einfach nur das vorzulesen, das zu wiederholen, was Jesus gesagt hat. Also bitte, denkt nicht, ja, das ist irgendeine verrückte Idee von unserem Pastor. Das ist das Problem, wenn wir ihn zu viel zu Konferenzen fahren lassen. Ja, da werden ihm solche verrückten Ideen eingeflößt. Ja, ja, so ein Fanatismus. Sowas wollen wir eigentlich hier nicht. Wir wollen, dass alles schön ruhig bleibt und alles so weitergeht, wie es bisher immer gegangen ist. Es lief doch alles ganz gut, oder? Ja, warum sollen wir anfangen, das Boot jetzt zu wackeln hier? Ich lese nur aus der Bibel vor. Und dafür entschuldige ich mich nicht. Ist das okay? Ja? Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Das ist unser Auftrag. Es ist also mehr als nur Leute zu Jesus zu führen, sondern es bedeutet, sie in ihrer weiteren Entwicklung zu begleiten. So, wenn das unser Auftrag ist, dann könnten wir eigentlich als Ziel formulieren, als Ziel für unsere Gemeinde, dass wir sagen, unser Ziel als Gemeinde ist es, Sula und Südthüringer zu Nachfolgern Jesu Christi zu machen. Das springt aus dem Rahmen, das habe ich mit Absicht so gemacht. Ist das ein gutes Ziel? Können wir uns darauf einigen? Ja. Ja? Oh, Franken ist nicht weit, da kommen wir dann als nächstes dazu. Aber wir müssen irgendwo anfangen. Deswegen habe ich als erstes Suhl gesagt. Ja? Unser Ziel ist es, Suhle und Südthüringer zu Nachfolgern Jesu Christi zu machen. Und wenn ich sage unser, dann meine ich uns als Gemeinde. Jeden, der hier zur Gemeinde gehört. So können wir das mal gemeinsam sagen. Es steht hier. Lass uns es gemeinsam sagen. Unser Ziel ist es, Sula und Südthüringer zu Nachfolgern Jesu Christi zu machen. Das beinhaltet, wir verkündigen das Evangelium. Das beinhaltet, wir führen Menschen zu Jesus. Aber wir verstehen, dass damit der Job noch nicht beendet ist. Ja, es kommt uns noch so ein bisschen schwierig über die Lippen. Ich weiß, ich erfordere euch heute heraus. Lasst uns das nochmal zusammen sagen. Unser Ziel ist es, Sula und Südthüringer zu Nachfolgern Jesu Christi zu machen. Svenja, kannst du davon eine extra Folie machen? Nicht jetzt, später. Und das machen wir in jede Infoschleife mit rein, dass wir das immer vor Augen haben. Ja. Das darf uns nie aus den Augen kommen. Ich möchte euch gerade jetzt mal ein paar Zahlen weitergeben, nur damit wir ungefähr ein bisschen eine Vorstellung bekommen, was vor uns liegt. Entschuldigt. Ihr seht gleich eine Karte von Südthüringen. So, das ist also nicht ganz Thüringen, sondern nur so unsere Region. Suhl ist eine kreisfreie Stadt, deswegen ist sie relativ klein hier drin. Können es alle erkennen? Die Zahlen, die ich euch gebe, die habe ich gerundet jetzt. Suhl hat 35.000 Einwohner. 35.000. Weiß nicht, wie viel wir heute sind. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Gut, plus die Kinder. Mit Kindern und Kinderdienstmitarbeitern könnten wir vielleicht gerade so mit Ach und Krach auf 35 kommen. Ja, Kinder sind eingeschlossen, die können auch das Evangelium verkündigen. Leute, das heißt 1 Promille, 0,1%. 0,1%. Wenn wir auf 1% der Gesamtbevölkerung von Suhl wachsen würden, 1%, das hört sich nicht viel an, stimmt's? Ja, das sind 350 Leute. 350 Leute. Das wäre aus unserer schönen deutschen Sicht schon eine Megakirche, ja? Wo haben wir Gemeinden, die 350 Leute haben? Yeah! Ja, wenn wir 350 Leute haben, Leute, dann haben wir es geschafft. Macht alle Völker zu Jüngern. Amen. Nicht nur 1% von allen Völkern. Mhm. Amen. Amen. Wenn wir auf 10% gehen, 10% aller Suhler, sind wir bei 3.500. Es gibt in ganz Suhl keine Halle, die 3.500 Leute fasst. Aber gut, das ist eine Geschichte, da muss sich Jesus drum kümmern. So. Suhl ist, man kann sagen, eine relativ kleine Stadt. Unser Auftrag hört bei Suhl nicht auf. Wenn wir nur den Landkreis Hildburghausen dazu nehmen, Landkreis Hildburghausen hat 64.000 Einwohner, dann sind wir schon bei knapp 100.000. Knapp 100.000. Du sagst, ja gut, da gibt es aber keine großen Städte, gibt es einfach meistens nur Dörfer. In den Evangelien heißt es, dass Jesus durch alle Städte und Dörfer reiste. Er besuchte nicht nur die Städte, er besuchte die Dörfer. Und er möchte sie wieder besuchen. Jesus möchte die Städte und die Dörfer Südthüringens besuchen. Nehmen wir unseren nächsten Nachbarn dazu, Schmalkalden-Meining, Landkreis Schmalkalden-Meining, 124.000 Einwohner. Unser dritter direkter Nachbar ist der Ilmkreis, 109.000 Einwohner. Das ist nur unsere direkte Nachbarschaft. Das sind zusammen 332.000 Einwohner. 332.000 Menschen. Und kaum einer von ihnen hat jemals in seinem Leben gehört, dass es einen Gott im Himmel gibt, der ihn liebt. Dass es einen Vater gibt, der wartet darauf, dass sie zu ihm nach Hause kommen. Keiner von ihnen hat jemals wirklich gehört, dass Jesus Christus am Kreuz für ihre Schuld gestorben ist. Dass alles bezahlt ist schon. Dass alles getan worden ist. Wenn Leute irgendwas mit Glauben zu tun haben, dann mit einem religiösen Hintergrund. Ja, wo wir tun müssen, damit wir dann irgendwann vielleicht in den Himmel kommen. Aber Jesus hat schon alles getan. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter in unserer Nachbarschaft. Einfach mal nur so. Ich meine, 300.000, okay? 300.000. Vielleicht denkst du, Pastor, bist du wahnsinnig geworden? Schau uns hier an. Ja, wie wenig wir sind. Jesus hatte 12. Einer von den 12 war ein Verräter. Und mit dieser Truppe hat er in einer Generation, also nachdem er in den Himmel zurückgegangen ist, in einer Generation die gesamte zivilisierte Welt erreicht. Das gesamte römische Weltreich. Paulus ist nicht nur bis Rom gereist, er ist bis Spanien gereist. Von dem Jünger Thomas, von dem wir nur wissen, ja, ist der Zweifler. Der ist bis Indien gegangen. Das Ziel oder die Aufgabe ist riesig. Die Aufgabe ist überwältigend. Schau, nicht jeder wird eine Entscheidung für Jesus treffen. Aber wovon ich träume und was ich mir wünsche Und was ich sehen möchte in meiner Lebenszeit, ist, dass in dieser ganzen Region jeder mindestens ein einziges Mal das Evangelium gehört hat. Jeder mindestens ein einziges Mal die Gelegenheit hatte, sich zu entscheiden. Ich gehe seinen Weg oder ich gehe meinen eigenen Weg. Davon träume ich. Vielleicht sagst du immer noch, Pastor, das ist viel zu groß, du bist größenwahnsinnig. Nein, das ist eine Aufgabe, die ich mir nicht ausgesucht habe. Glaub mir, ich habe mich gesträubt. Ich habe mich über längeren... Ich habe gesagt, wir können ehrlich zueinander sein, stimmt's? Ja? Ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe mich über mehrere Jahre jetzt gesträubt. Manche von euch kennen Pastor Jens Garnfeld. Jedes Mal, wenn ich in einer seiner Versammlungen bin, fängt er an, über mir zu weissagen. Er sagt, Zuwachs, Multiplikation und Fruchtbarkeit. Amen. Zuwachs, Multiplikation und Fruchtbarkeit. Und ich dachte immer so, ach bitte nicht, nein. Hast du nicht jemand anders für diese Weissagung? Ist schön alles, wie es so jetzt ist. Ist gemütlich hier, oder? Ja, und wir haben diese schöne Cafeteria da drüben. Das ist alles so schön, das ist alles so gemütlich. So, also, wenn du sagst, so, ich sträub mich noch ein bisschen gegen diese ganze Idee. Willkommen im Club. Ich werde dich nicht überzeugen. Jesus hat mich überzeugt. Wenn er mich rumgekriegt hat, kriegt er dich auch rum. Ja, habe ich kein Problem damit. Kein Problem. Natürlich, aus menschlicher Sicht, kann man sagen, es ist Wahnsinn. Es ist total verrückt, diese Idee. Aber wusstest du, dass wir das nicht alleine machen müssen? Ein Leben des Glaubens zu führen. Wir sind ja Gläubige. Haben wir irgendwelche Gläubigen unter uns hier? Ja. Ein Leben des Glaubens zu führen bedeutet, dass wir uns auf Dinge einlassen, wo wir wissen, wenn Gott nicht mit uns ist, wenn Gott uns nicht hilft, dann werden wir scheitern. Und bei dieser Aufgabe, wenn Gott nicht mit uns ist, werden wir scheitern. Wenn wir versuchen, das aus eigener Kraft zu machen, aus eigenem Bemühen, wir haben keine Chance. Wir brauchen ihn. Wir brauchen seine Kraft, wir brauchen seinen Geist. Wir brauchen seine Hilfe. Aber gleichzeitig braucht er uns. Er wird uns nicht vergewaltigen. Er braucht unsere Bereitschaft. Er braucht es, dass wir uns auf ihn einlassen, dass wir sagen, ja, Herr, ich sehe diesen Auftrag und ich nehme ihn an. Ich schock euch gerade mal einfach noch ein bisschen weiter. So, das sind jetzt die Landkreise in unserer direkten Nachbarschaft. Wenn wir ein ganz kleines Stück weitergehen, haben wir den Landkreis Sonneberg. Gehört auch noch zu Südthüringen. 57.000 Einwohner. Dann haben wir den Wartburgkreis. Das ist diese ganze Gegend um Bad Salzungen rum noch mit. 125.000 Einwohner. Oh, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Ah, Saalfeld-Rudolstadt haben wir auch. 109.000. Habe ich nicht richtig auf die Reihenfolge geachtet. So, und dann haben wir den Landkreis Gotha mit 137.000. Das ist alles noch Nachbarschaft von uns. Das ist noch nicht ganz Thüringen. Zusammen sind diese Landkreise 760.000 Menschen. 760.000 Menschen. Und die allermeisten von ihnen verloren in Finsternis. Keine Ahnung, wer sie sind, keine Ahnung, woher sie kommen, keine Ahnung, wohin sie gehen. Verloren. Deswegen gibt es uns. Deswegen gibt es diese Gemeinde. So, das sind die Fakten. Jetzt hören wir immer noch so im Hintergrund, wie Jesus sagt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Macht zu Jüngern alle Völker. Angesichts dieses Auftrags, angesichts dieser Zahlen, müssen wir uns Fragen stellen. Müssen wir uns fragen, was bedeutet das, Leute zu Jüngern zu machen? Was bedeutet das? Wie sieht das aus, jemanden zu einem Jünger zu machen? Wie macht man denn das überhaupt? Wie geht das? Und gleich seht ihr die Fragen ja alle. Ich habe mir viel Mühe gegeben diesmal. So, ja, was bedeutet das, Jüngerschaft? Wie sieht das aus? Wie mache ich das? Wie mache ich jemanden zu einem Jünger? Fragen über Fragen. Machen wir den nächsten Klick. So stehen wir da. Okay. Wenn wir zu Lukas 6 gehen, Vers 40, da sagt Jesus was ganz Interessantes. Lukas 6, Vers 40. Da sagt Jesus, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Dieses Wort Lehrer ist ein anderes Wort für Meister. Jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Wird sein wie sein Lehrer. Das ist das Ergebnis eines Jüngerschaftsprozesses. Dass wir uns selbst reproduzieren. Natürlich sind wir als erstes Nachfolger Jesu. Aber Jesus hat gesagt, ihr macht Jünger. Ja? Ihr macht Leute zu Jüngern. Das heißt, ihr seid jetzt der Lehrer. Ihr seid jetzt der Meister. Ihr seid jetzt das Vorbild. Ihr zeigt ihnen jetzt, wie es geht. Und dann helft er ihnen, das zu tun, was ihr bisher getan habt. Das war der Jüngerschaftsprozess, in dem die Jünger Jesu waren. Und das ist, was er von ihnen wollte. Reproduktion. Das bedeutet, wenn wir das jetzt einfach mal so platt auf unsere Gemeinde übertragen, wenn du dich hier in der Gemeinde in so einen Jüngerschaftsprozess reinbegibst, dann solltest du am Ende in der Lage sein, all das zu tun, was ich auch tun kann. Und dann kannst du immer noch weiter wachsen, okay? Und ich wachse übrigens auch immer noch weiter. Wenn wir uns mal erinnern an diesen Vers, den wir vorhin gelesen haben, in Matthäus 28, da sagt Jesus zum Beispiel, macht alle Nationen zu Jüngern. Und was ist das Nächste, was er sagt? Macht alle Nationen zu Jüngern? Tauft sie. Tauft sie. Er sagt nicht, bringt sie zum Pastor, damit er sie tauft. sondern sagt, ihr tauft sie. Das sagt er den Jüngern, das sagt er den Nachfolgern. Das widerspricht völlig. Der Gemeindekultur, die wir zu Großteilen entwickelt haben. Und weißt du was? Taufen bedeutet nicht nur, jemanden kurz unter Wasser zu drücken. Zu taufen bedeutet, jemanden zu helfen, zu sehen. Taufe beginnt mit Buße, mit Umkehr. Wir brauchen niemanden zu taufen, der nicht bereit ist, Buße zu tun. Der Predigt zu Pfingsten sagt Petrus, tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung seiner Sünden. So, das ist der erste Schritt. Dass wir in der Lage sind, jemandem zu erklären, was Buße bedeutet. Buße bedeutet Umkehr. Von was sollen wir umkehren? Von unserem alten Lebensstil. Und dann erklären wir, was die Taufe ist. Wir erklären die geistliche Bedeutung der Taufe. Du sagst, ach du meine Güte, ich dachte, ich konzentriere mich erstmal auf diese vier Tatsachen hier. Jetzt kommt das nächste schon. Ja? Lass mich mal fragen, wer von euch hat schon mal jemanden getauft? Geholfen, okay. Jesus, seht ihr, wie weit wir von diesem Bild wechseln, was Jesus eigentlich hier malt. Wie weit wir von diesem Auftrag entfernt sind. Du sagst, ja, haben die das denn wirklich so gemacht? Paulus schreibt an die Korinther, ich hab bei euch niemanden getauft. Ja, ich gehe jetzt nicht auf den Zusammenhang ein. Er sagt, ich erinnere mich an eine Familie, an ein Haus, aber ansonsten habe ich niemanden bei euch getauft. Wer hat denn da sonst getauft? Das Team von Paulus? Seine Mitarbeiter? Nur mal so als Gedanke. Weiter sagt Jesus, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Lehre ist mehr als nur einfach zuzuhören. Lehre ist mehr, als dass ich mir einfach nur ein Buch durchlese. Lass uns mal zum Beispiel einen René nehmen. Als Beispiel jetzt mal so. Wie heißt dein offizieller Beruf, was du jetzt machst? Fluggerätemechaniker. Okay. Fluggerätemechaniker. Jetzt stellt euch vor, man hätte zu René gesagt, okay René, wir machen dich zu einem Fluggerätemechaniker. Wir bilden dich aus. Hier ist ein großes Buch. Da steht alles drin, was du wissen musst als Fluggerätemechaniker. Es sind sogar ein paar Bilder mit drin. Ja? Und dann treffen wir uns regelmäßig und dann lesen wir gemeinsam aus diesem Buch. So, das Buch ist dick, das Buch ist umfangreich. Nach 3 Jahren haben wir das Buch durch. Ich weiß nicht, wie lange es bei dir gedauert hat, aber ist nur ein Beispiel, okay? So, nach 3 Jahren haben wir das Buch durch. René hat alles gehört, hat alles gelesen, was ein Fluggerätemechaniker wissen muss. So, dann gibt es eine Abschlussfeier, er bekommt ein Zertifikat und am nächsten Tag kommst du dann in die Werkstatt, ja, in die Montagehalle, die du noch nie zuvor gesehen hast, ja. Man gibt dir einen Haufen Werkzeug, das du noch nie zuvor in der Hand hattest und sagt, okay, da ist die Turbine, du weißt ja, was zu tun ist, du kennst ja das Buch. Ich sage euch was, der René ist ein lieber, guter Kerl, ich habe viel Vertrauen zu ihm. Aber mit dem Flugzeug, was dann diese Turbine bekommt, möchte ich nicht unbedingt fliegen. Versteht ihr, was ich meine? Da ist mehr als einfach nur ein Buch zu lesen. Da ist Training, da ist an die Hand nehmen. Schau, das sind deine Werkzeuge. Mit diesem Werkzeug machst du dieses, mit diesem Werkzeug machst du jenes. Und ich zeige dir jetzt mal, wie das geht. Okay, dann drehst du nach da und dann machst du so. Ja? Und hier ist jetzt das Werkzeug, jetzt probier du mal aus. So, okay, nee, du musst nach links drehen, nicht nach rechts. Ja? In diesem Prozess ist es unausweichlich, dass wir Fehler machen. Wir dürfen keine Angst haben vor Fehlern. Wir wollen immer so perfekt sein. Und lieber machen wir es gar nicht, als dass wir es falsch machen. Weißt du, was die Jünger teilweise für Fehler gemacht haben in der Bibel? Vielleicht mache ich mal eine Predigt, wo wir nur über die Fehler der Jünger sprechen. Einfach, um uns ein bisschen freizusetzen. Ja, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken. Jesus ist mit seinem Team unterwegs. Und sie kommen in eine Stadt in Samaria und die Leute dort nehmen ihn nicht auf. Jakobus und sein Bruder sind ganz schnell bei der Hand und sagt: Herr, wir haben eine gute Idee. Möchtest du, dass wir Feuer auf sie fallen lassen? Als Strafe, dass sie uns nicht aufgenommen haben? Und Jesus sagt zu ihnen: Wisst ihr nicht, wessen Geisteskind ihr seid? Die haben völlig daneben gehauen, völlig daneben gegriffen in ihrer Reaktion. Und das kann passieren in so einem Jüngerschaftsprozess. Das ist Teil des Lernens. Das ist Teil des Lernens. Teil von Lehren und Lernen. Und wenn wir diesen Auftrag erfüllen wollen, wenn wir diese, weiß ich wie viele 100.000 Leute erreichen wollen, 330.000, Suhl und direkte Umgebung, dann geht das nur dadurch, dass wir uns auf so einen Lernprozess einlassen. Und es ist nicht schlimm, wenn wir dabei Fehler machen. Aber das hat nicht nur damit zu tun, dass wir was hören, sondern dass wir üben. Dass uns jemand ganz praktisch Dinge zeigt, so und so wird es gemacht. Okay, jetzt probier du mal. Letzter Vers für heute. So, die Krönung sozusagen, Matthäus 10, Vers 8. Matthäus 10, Vers 8. Da gibt Jesus Anweisungen an seine Jünger. Weißt du, was er zu ihnen sagt? Er sagt: Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Das ist die Anweisung, die er ihnen gibt. Und ich spaß mir jetzt einfach nach Handzeichen zu fragen, wer hat schon mal. Aber das ist die Anweisung. Und ich glaube, dass das ganz konkret zu verstehen ist. Aber ich glaube, dass das auch ein viel größeres Bild noch gibt, was dahinter steckt. Heilt Kranke. Jesus hat Menschen geheilt mit körperlichen Gebrechen und er gibt uns die Anweisung, dasselbe zu tun. Aber es gibt Leute, die krank sind an ihrer Seele. Denen gilt der gleiche Auftrag. Weck Tote auf. Das sind Leute, die geistlich tot sind. Tot, nicht in der Lage, irgendwo geistlich irgendwas wahrzunehmen. Jesus sagt: Ihr geht und ihr weckt sie auf. Und ich will, diese Predigt soll hier niemandem Angst machen, okay? Aber wir müssen das Ziel sehen, wir müssen die Breite des Auftrags sehen. Das ist nicht eine Anweisung an Pastoren oder an Vollzeitprediger, sondern das ist eine Anweisung an Nachfolger Jesu. Reinigt Aussätzige. Da haben wir nicht so viel hier in der Gegend. Ja, aber wir haben haufenweise Menschen, die so beschmutzt sind und verunreinigt sind durch die Sünde. Und die ganz dringend Reinigung brauchen. Die Sünde klebt an ihnen wie Aussatz. Und sie kommen nicht davon los. Und Jesus sagt, ihr geht hin und ihr reinigt sie. Treibt Dämonen aus. All das gehört dazu. All das gehört dazu. Jetzt irgendwo ein Ende zu finden. Ich mache erstmal die Notizen zu, das ist schon ein guter Schritt. Ich denke, wir sind heute Morgen mindestens einen Schritt weitergekommen. Wir haben die Frage beantwortet, was ist unser Auftrag? Die zweite Frage, wie sieht das aus? Wie sieht das aus, diesen Auftrag zu erfüllen? Wie sieht das aus, Menschen zu Jüngern zu machen? Und wie kann ich das tun? Ganz praktisch. Wie kommen wir dahin, dieses Ziel zu erreichen? Suhler und Südthüringer zu Nachfolgern Jesu zu machen. Da sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht ganz durch. Gibt es noch ein paar interessante Gedanken. Wollen wir nächste Woche Fortsetzung machen, nächsten Sonntag? Ja. Gut. Halte dir aus so lange. Ja. Ich kann euch nur so viel sagen. Diese Begegnung mit Gott Wochenende sind Teil dieses Jüngerschaftsprozesses. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir haben heute Morgen eine Menge gehört. Und vielleicht sind wir erschrocken, vielleicht sind wir schockiert. Vielleicht sind wir herausgefordert und vielleicht fühlen wir uns überfordert. Aber wir glauben, dass du ein guter Gott bist. Und dass du nichts von uns verlangst, was wir nicht tun könnten. Und deswegen stellen wir uns dir. Herr, wir stellen uns dir. Wir stellen uns dir zur Verfügung. Herr, hier sind wir. Hier sind wir. Wenn du andere gewollt hättest, hättest du andere berufen. Dann würden andere jetzt hier in diesem Raum stehen. Aber jetzt stehe ich hier und meine Geschwister. Herr, und wir nehmen diesen Auftrag nicht auf die leichte Schulter. Wir sehen, dass es wirklich unmöglich ist, für uns aus unserer eigenen Kraft diesen Auftrag zu erfüllen, selbst wenn es nur unsere Stadt und die direkte Region um unsere Stadt betrifft. Diesen Auftrag, die Menschen dieser Stadt, die Menschen dieser Region zu deinen Nachfolgern zu machen. Herr, wir kriegen das nicht hin. Aber wir sind voller Glauben. dass du uns befähigst, dass du uns nicht verlässt, sondern dass du uns alles gibst, dass du uns alles lehrst, dass du uns alles zeigst, dass du uns hilfst, dass du geduldig mit uns bist, dass du barmherzig mit uns bist. Bis jeder von uns in diesem Job tätig ist. Bis jeder von uns mit dabei ist, diese Aufgabe zu erfüllen. Danke, Herr. Danke, dass du in uns am Wirken bist. Herr, wir stellen uns gerade jetzt schon mal dir zur Verfügung, Herr. Wir wollen lernen, wir wollen wachsen, wir wollen uns entwickeln, Herr. Wir wollen diesen Auftrag ernst nehmen, den du uns gibst. Dein Evangelium zu verkündigen. Andere zu Jüngern zu machen, Herr. Und wir begeben uns in diesen Prozess hinein, sagen, ja, Herr, zeige uns, lehre uns, wie man das macht. Und ich danke dir dafür, dass du uns dabei hilfst. Amen.
Amen.
Amen.